Jemand sagte mal, ein 10-Mark-Schein scheint sehr groß zu sein in der Kollekte, aber sehr klein, wenn man ins Geschäft geht. Sagt nämlich an die Büchse. Der Herr sucht Scheinwerfer, weißt du. Ich sagte gestern von der Gemeinde, die Schwierigkeiten hat, an das Gebet zu glauben. Ich hörte von einem Junge, der glaubte an Gebet. Das ist eine wahre Geschichte, ich kenne die Leute. Die Eltern erzählten mir dieses. Sie waren in der Gemeinde am Sonntagmorgen und der Junge hat sich so schlecht benommen. Da hat der Vater diesen 5-Jährigen genommen und wollte mit ihm draußen mal verhandeln und ging raus, war gerade bei der Tür, ehe sie rausgingen. Dann rief der Junge in die Gemeinde herein, betet für mich. In der Not wusste er, was er tun sollte, nicht? Hat auch. Ich dachte gerade, die Brüder sind schon gegangen, wenn es um die Examen geht. Dieser Lehrer hat Ornithologie gelehrt, das heißt Vogelkunde. Und jetzt kam die Zeit fürs Examen. Da hat der Lehrer die Vögel an der Wand abgedeckt und nur die Beine lassen rausstecken. Da sollten die Schüler die Vögel identifizieren, indem sie die Beine sahen. Aber das war schwierig und einer, der schmiss sein Buch hin und wollte rausgehen. Als er rausging, sagte der Lehrer, wie heißt du denn? Hob er sein Hosenbein auf und sagte, du kannst raten. Ich dachte vielleicht, wusste nicht genau, ob ich müsste die Männer oder die Frauen 50 Pfennig anbieten heute Abend, um ihren Partner wach zu halten. Aber ich denke, wir werden das nicht tun. Wir werden versuchen, eben auch ein bisschen wach zu bleiben. Weißt du, ich sagte es schon vorher, ich glaube, Jesus hat auch Humor. Ich denke nur an das Beispiel in Lukas 14, wo er spricht von einem Mahl, nicht? Und dann wurden die Gäste eingeladen und der Erste sagt, ich habe einen Acker gekauft, den werde ich jetzt besichtigen. Das tut man doch nicht so, nicht? Erst besichtigt man und dann kauft man. Zweitens, er hat 5 Joch Ochsen gekauft, die wollte er ausprobieren. Auch nicht sehr weise, das hätte tun sollen, ehe er die gekauft hatte. Und dann der Dritte, der war noch der Dümmste, der sagt, ich habe eine Frau geheiratet und deshalb kann ich nicht kommen. Welche Frau geht nicht gerne zu einem Mahl, nicht wahr? Finde ich doch, wenigstens bei mir. Meine Frau ging gerne. Hat nur immer das Problem, welches Kleid soll ich anziehen, nicht? Aber Jesus, so erzählt Jesus. Er sagt einfach, so war das zu der Zeit. So nehme ich an, dass er schon etwas Humor hatte, indem er sowas erzählt. Ich sagte es jemand heute, das ist, glaube ich, auf einer von diesen Kassetten, dass der Mann mal so zu seiner Frau gesagt hat, ich weiß nicht wie, Gott hätte eine Frau so hübsch machen können und so dumm. Und sie sagte, sie wüsste, er hat mich hübsch gemacht, sagte sie, auf dass du mich heiraten würdest und mich dumm, dass ich dich heiraten würde. Naja, vielleicht auch eine Antwort, nicht? Ja, meine Lieben, ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich freue mich auch, dass ihr so mitmacht. Das ist immer eine große Hilfe, wenn man versucht, etwas weiter zu sagen. Wenn ich so in Gespräche bin mit Leuten, dann merke ich auf einmal, wie wenig Antworten ich in Wirklichkeit habe. Es sind immer so Fragen, ja, wie soll man die beantworten, nicht? Das, mir geht's, je älter ich werde, je schwieriger wird das. Vor 50 Jahren meinte ich, ich wusste ziemlich alle Antworten. Aber es hat sich ganz verändert. Ich war gerade von der Bibelschule, ach, den kann ich schlagen und den kann ich schlagen. So ging mir es zu der Zeit. Und manchmal ist das so. In der Jugend, wenn man gerade von der Bibelschule kommt, meint man, hat die Antworten, aber später auf einmal, ja, ich sagte schon, ich weiß nicht mal alle Fragen. Wie soll ich dann die Antworten wissen? Also, es ist nicht so einfach. Man kann aber, trotz all dem, dass man nicht die Antworten weiß, doch immer wieder sagen, ja, aber die Antworten sind zu finden, ich glaube es, in der Bibel. Vielleicht nicht genauso, wie wir das haben wollten, sondern dass wir mal Zeit nehmen, nachzulesen, nachzuforschen, was will der Herr uns sagen. Ein Mädchen wurde mal gefragt, was sie gerne sein möchte als Erwachsene. Oh, sagt sie, ich möchte gerne eine Missionarin auf Heimaturlaub sein. Das ist ein bisschen so dramatisch, wenn man so kommt. Auf Heimaturlaub, das wäre oft interessant. Aber erst muss man draußen sein. Mir kam so der Gedanke, auch gerade, wir sprachen vorher so, die vielen Gemeinden, die vielen Leute, die nicht miteinander auskommen, keine Einigkeit und viele, ja, in Wirklichkeit so ein bisschen Konkurrenz und Zank und Streit. Ich glaube, da ist eine Methode, wie man sich einig werden kann und sich einigen kann. Während des Krieges, ich war auch 3 Jahre Soldat, ich war in der kanadischen Luftwaffe, während des Krieges, dann konnten die Amerikaner, die Russen, die Franzosen, die Engländer, alle zusammen kämpfen. weil sie einen gemeinsamen Feind hatten. An dem Tag, wo der Krieg aus war, da fingen sie an, sich untereinander zu schießen. Dann kamen sie gar nicht miteinander aus. Ich war auch in der Besatzung, ich weiß etwas, was es zu der Zeit bedeutet. Die Amerikaner kamen nicht aus mit den Engländern oder mit den Franzosen und auch nicht mit den Russen. Da war auf einmal die Einheit weg. Was will ich damit sagen? Wenn Gottes Kinder auf den Feind schießen, wenn ich das Wort mal so gebrauchen kann, dann ist dann Einheit. Dann freut man sich über jeden, der auch mithilft und nochmal versucht, einen Feind zu besiegen. Wenn es aber nicht so ist, ach Mensch, dann fängt man sich an zu streiten über allerhand Dinge, nicht? Dann muss man ein Kopftuch haben, die Haare dürfen nicht geschnitten sein, und man sollte nicht einen bunten Schlips tragen und weiß nicht was alles. Eine Gemeinde hatte ich gepredigt, da kam einer zu mir und sagte, Herr Klassen, Sie haben nicht mal die Jacke zugeknöpft, die ganze Predigt mit der Jacke offen, nicht? Da ist das auch Sünde? Kam schnell ein anderer Bruder und sagt, ich will gar nicht auf den, das ist so ein bisschen komisch. Weißt du, das ist manchmal so. Das sind diese ganzen Streitigkeiten über Kleinigkeiten. Aber nicht, wenn man versucht, Seelen zu gewinnen. Ich finde, das ist die sehr gute Methode, die Einheit eben wieder zu fördern. Du versuchst, jemanden zu gewinnen, ich versuche, jemanden zu gewinnen. Und auf einmal merken wir, dass wir an demselben Strick ziehen. Aber wenn das nicht so ist, ja, dann gibt es schon Uneinigkeiten. Meine Frau und ich haben zu der Zeit, wir waren in der Bibelschule und das ist wahr, dass man versucht, als Schule etwas zu tun, aber ich war nicht ganz zufrieden damit. Ich meinte, ich müsste mich auch persönlich noch mehr einsetzen. Und deshalb fingen wir zu der Zeit an mit einem Abendbrot über die Evangelisation. Ich war Geschäftsführer und so lud ich eben die Geschäftsmänner mit ihren Frauen ein zum Abendessen. Und da kamen sie sehr gerne. Zur Evangelisation oder zur Bibelstunde wären sie wahrscheinlich nicht gekommen, aber zum Abendessen. Und dann versuchte ich, während des Abendessens, war irgendwie vielleicht doch nochmal ein Wort zu sagen. Wenn ich merkte, da war Ablehnung, dann hörte ich auf. Und dann habe ich über andere Dinge gesprochen. Und dann, nach dem Essen, ich bin da, wie ihr wisst, ein bisschen anders, ob gut oder schlecht, das sagt mir nur nicht, werde ich vielleicht noch beleidigt. Aber ich bin anders. Dann habe ich nach der Stunde mit diesen Geschäftsmännern Spiele gemacht. Ganz, oh, wir haben das amerikanische Spiel mit Pitt. Furchtbar. Laut, und da habe ich geschrien, und dann habe ich zu der Zeit mal UNO eingeführt, das war noch ziemlich neu, und da habe ich das mal UNO gespielt. Und dann habe ich Dutch Blitz. Ich habe sogar noch ein paar Dutch Blitz im Auto. Weißt du, irgendwas, was ein bisschen Leben brachte. Die Geschäftsmänner, die nur immer da saßen, die waren so überrascht, dass ein Bibelschullehrer noch sogar so dumm sein könnte. Lachen und ein Spiel machen. Und das war auch, wenn ich die so weit kriegen konnte, dass sie mitlachten, hatte ich die erste Runde gewonnen. Und wir haben manche bei uns dürfen im Wohnzimmer zum Herrn führen. Die sagten, das haben nie geglaubt, dass ein Mensch wirklich, die denken ja immer so, dass wir als Bibelschullehrer oder Prediger, wir schweben so halb in der Luft, nicht? Wir sind nicht mal so richtige Menschen. Die wissen gar nicht, dass wir auch mit beiden Füßen, mindestens sollten wir, manche tun es auch nicht, wir sollten mit beiden Füßen auf der Erde sein. Und das fand ich sehr gut. Unlängst, der Name Chuck Colson müsste einigermaßen bekannt sein, von Watergate her. Er hat ja viele Bücher geschrieben. Und der sagte mal, das ist so, in jeder Hinsicht, ob das in der Regierung ist, wenn man sich nicht persönlich einsetzt, geschieht gewöhnlich nichts. So ist es auch. Man kann nicht einfach sagen, die Gemeinde sollte das mal tun. Man tut das manchmal nicht. Die Schule sollte das mal tun. Man tut das manchmal. Wenn man nicht bereit ist, sich selbst einzusetzen, da wird wahrscheinlich nichts. Und deshalb war das so eine Herausforderung für mich, das möchte ich euch nur mitgeben. Vielleicht. Und das wäre bestimmt eine gute Hilfe. Jetzt kannst du schon mal überlegen, wen sollte ich mal bei mir zu Hause einladen zum Essen? Ja, irgendein ungläubiges Ehepaar, vielleicht Nachbarn, Geschäftsfreunde. Und dann will ich die Frauen raten, nimm das beste Geschirr aus, die schönste Tischdecke und mach das Beste, was du kochen kannst. Einfach, um die Leute mal zu überraschen und dann, dass sie wirklich geehrt fühlen. Und dann versuchst irgendwie mal, vielleicht, ich weiß aber nicht, manchmal kommt das Gespräch zu einem Stillstand. Was soll ich jetzt noch sagen, nicht? Ich nehme dann, mache dann einen Vorschlag, man sollte vielleicht vorher schon mal ein Missionsbuch lesen oder sogar mein Buch lesen. Und so, weißt du, der Mann hat mal so und so getan oder so und so gesagt. Irgendetwas, dass das Gespräch wieder ins Gange kommt, nicht? Und versuchen auf diese Weise etwas zu tun. Naja, ich habe sogar, das ist noch für morgen. Naja, ich muss hier aufpassen. Das war etwas von dem, was ich morgen noch sagen will. Ja, sage ich es nochmal. Jedenfalls habe ich es zweimal gesagt, nicht? Wir haben ja heute Morgen gesprochen wir darüber, erstens mal, wie das Christenleben anfängt. Das muss anfangen. Und das ist oft, wo das Problem entsteht. Man weiß nicht, hat es angefangen, bin ich Christ, bin ich nicht Christ? Das ist oft die Frage. Ich spreche mit Leuten, die sagen, ja, ich bin schon 40 Jahre in der Gemeinschaft, aber so richtig weiß ich nicht, bin ich oder bin ich nicht? Das ist ein großes Problem bei vielen. Und besonders bei älteren Leuten. Ich weiß auch gar nicht, wann ist man alt geworden? Vielleicht, wie jemand das mal sagte, du bist alt geworden, wenn du dich niederbückst, die Schuhe zuzubinden, und dann denkst, was soll ich noch tun, wenn ich hier schon unten bin? Dann bist du alt geworden. Naja, sind etliche von uns schon nach so einem Spaziergang schon alt geworden. Nicht? In jedem Fall, das ist oft so bei älteren Geschwistern. Die haben die Freude verloren, die Gewissheit verloren und sitzen nur noch und wissen nicht, dass sie noch eine Aufgabe haben sollten. Die Kassetten, dieser ganze Gedanke ist mal entstanden in Wein am Rhein. Da war eine 80-jährige Frau, die hat versucht, da, wo so viele LKWs so standen und warteten, da hat sie versucht, all den LKW-Fahrern etwas Schriftliches zu geben. Die kamen dann zu der Zeit vom Osten, die kamen von Skandinavien oder von England, und einige Englisch, einige Deutsch. Sie hatte Bibeln in 40 verschiedenen Sprachen und versuchte jedem Fahrer eine Bibel zu geben in seiner Sprache. 80 Jahre alt war sie. Und da kam der Gedanke, ja, wäre gut, wenn man eine Kassette hatte. So sprachen wir darüber. Eine Kassette. Englisch, Deutsch, die Männer können ja nicht lesen beim Fahren. Und wenn ich jetzt eine Kassette habe und ich kann dann auch nicht anfangen und sagen, gut, jetzt wollen wir mal die Bibel lesen. Sondern ich dachte, jetzt muss ich schon mit etwa Humorvolles anfangen. Und das erste Mal vielleicht mal ein Gehör gewinne. Und deshalb entstand die Kassette und ist mit viel Freude und Liebe, Vorliebe weitergegeben worden. Immer wieder. Ich tue es selber, andere tun es auch. Von denen, die in der Nähe von Heilbronn sind. Ich weiß gar nicht mehr, ich wünsche immer, ich hatte den Namen behalten. Eine Frau bestellte 250 von denen zum Lachen und zum Nachdenken und hat die ganze Nachbar mit dieser Kassette bedient. Das war ein junger Mann, der tat dasselbe jetzt und er wollte einfach diese Kassette verteilen. Ich versuche, nachdem ich etliche humorvolle Geschichte erzählt habe, man sagt, ich soll nicht Witze sagen. Das hat immer ein bisschen was Zweideutiges. Deshalb brauche ich das lange Wort humorvolle Geschichte. Also, dass, wenn Sie das erstmal gehört haben, dann komme ich auf das zum Nachdenken. Und das ist eben, was so wichtig ist, auch in der ganzen Arbeit. Heute Morgen sprachen wir, wie fängt das Christenleben an? Das wäre mal interessant zu fragen. Aber ich werde später nochmal fragen. Heute Abend werde ich das selber noch ein bisschen wiederholen. Und dann denkt daran, ich werde einmal vielleicht doch fragen, ob ihr irgendetwas behalten habt. Sonst geht es doch so wie der Mann, der ging zum Arzt und sagte, er hatte Schwierigkeiten, Dinge zu behalten. Dann sagt der Arzt, seit wann hast du das Problem? Er sagt, welches Problem? Naja, das geht halt etlich von uns auch schon tun. Hatten schon vergessen. In jedem Fall, ich wollte mal fragen, wir hatten gesagt, das fängt an durch eine Versetzung. Da haben etliche Beispiele gebraucht. Versetzt wie? Wir sind versetzt einmal, wir lesen in Kolosser 1, Vers 13, versetzt von dem Reiche Satans, denken wir daran, Reiche Satans in das Reich seines lieben Sohnes. Das ist eine Versetzung. Jetzt gehören wir nicht mehr zum Reiche Satan, sondern zu dem Reich Jesu. Das einmal. Zweitens, wir sind nicht mehr Teufelskinder, sondern Gotteskinder. Und das ist schon mal etwas Großartiges. Wir sind nicht mehr in der Finsternis, sondern wir sind ans Licht gekommen. Und Petrus sagt, dass sie im 1. Petrus 2, Vers 9, von der Finsternis ans Licht. Man sagt besonders, und einige von euch sind wahrscheinlich schon in Israel gewesen, dass da ist, es wird schnell dunkel, es ist keine lange Dämmerung, morgens schnell wieder hell, auch wieder, das ist so. Und jetzt sagt er ist von der Finsternis ans Licht gekommen. Das war sein Zeugnis. Oder wir waren unter Gottes Zorn, jetzt genießen wir die Gerechtigkeit, die der Herr uns zugefügt hat. Nicht mehr unter Gottes Zorn, sondern wir stehen vor Gott, als ob wir nie gesündigt haben. Und weißt du, wenn Gott vergibt, dann vergisst er. Ist das nicht großartig? Wenn das nicht so wäre, jetzt bin ich im Himmel, dann nein, ich gehe lieber nicht zu nahe an Jesus, dann wird er mich vielleicht erinnern, wie ich damals zu der Zeit ihn verleugnet habe. Aber die Bibel sagt, wenn Gott vergibt, dann vergisst er. Er wird das nie wieder aufbringen. Du warst mal da und hast mal da und so gesagt, nein. Sonst wäre der Himmel nicht besonders schön, wenn das doch sein sollte. Er vergibt uns, er vergisst, wir stehen gerechtfertigt vor Gott. Ich stelle diese Frage manchmal. wir hatten, ich habe das öfter so auf manchen Mormonen oder Jehovas Zeugen, wenn sie zur Tür kommen, ich sage, dann schenke ich schnell ein SOS nach oben. Herr, hilf du mir, dass ich sie liebe. Du liebst sie. Du willst, dass sie errettet werden. Hilf du mir doch, dass ich irgendwie vielleicht eine Hilfe sein kann. Und was ich oft tue, vielleicht kann das für euch auch mal eine Hilfe sein, dann lade ich sie ein und sage, wisst ihr, ich habe viele Fragen. Einmal stelle ich gleich die Frage, was müsste ich tun, um ein Jehovas Zeuge zu werden? Gute Frage, nicht? Sie sind ein bisschen verblüfft, haben manchmal keine Antwort, nicht? Und dann sage ich weiter, könnte ich je so weit kommen, dass ich weiß, hundertprozentig, ich bin ein Jehovas Zeuge? Kann man auch nicht, geht nicht. Man ist nur immer am Arbeiten. Und dann sage ich weiter, und wenn das möglich wäre, was habe ich dann davon? Eine gute Frage, nicht? Damit haben sie nie gerechnet, dass man so eine Frage stellen würde. Wenn ich das erst so gefragt habe, und dann sage ich später, jetzt möchte ich mal eine Frage stellen. Haben Sie mal noch eine Frage? Haben Sie schon mal etwas anderes gehört? Da war ich die Antwort, nein, ich dürfte nie woanders hingehen. Ich habe nie was anderes gehört. Würdest du bereit sein, mal was anderes zu hören? Na, ja, sind Sie gewinnig schon offen, nicht? Oder mit den Mormonen habe ich genau dasselbe probiert. Das ist interessant. Denn sie kommen nie zu dem Punkt, wo sie wissen, jetzt bin ich hundertprozentig Mormon. Sondern es ist ein Streben nach etwas. Und wenn man das hat, hat man doch noch nichts. Und deshalb kann man dann versuchen auf diese Weise. Erstmal, Herr, hilf mir, dass ich sie liebe. Auf diese Weise. Und dann sage ich manchmal, wenn sie weggehen, jetzt will ich nur noch Ihnen mit einer Frage lassen. Wenn du eines Tages solltest vor der Himmelstür stehen, und Jesus würde sagen, meine Lieben, Petrus hat nicht den Schlüssel. Das ist ganz eine falsche Lehre. Jesus selber sagt, ich bin die Tür. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, nicht durch Petrus. Nur durch Jesus. Und wenn dann Jesus fragen würde, du willst in den Himmel kommen, warum meinst du, dass ich dich reinlassen sollte? Was würdest du antworten? Gute Frage, nicht? Was würde ich sagen? Habe ich etwas? Naja, damit lasse ich sie dann gehen. Ich sage, gut, denk doch mal überrascht. Denn das ist wichtig. Durch sogar ein Jehovas, ein Mormon, ein Ältester in den Mormonen oder den Mormonen zu Jesus führen. Aber dieser Gedanke, was ich dann sehr, sehr betont habe, immer wieder, es ist vollbracht. Die Worte sind da, es ist bezahlt. Du sagst dies tun und das tun. Nein, es ist alles bezahlt. Du brauchst nur das Bezahlte annehmen. Also, wir sind gerechtfertigt worden und wir sind vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Nicht mehr tot, sondern wir leben. Wir haben Verbindung nach oben. Und das ist, was geschehen ist, wenn man ein Gotteskind wird. Wir sprachen vorher. Und weißt du, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man mal ein bisschen Zeit nimmt für die Lehre. Vielleicht wie ich es bringe, ist vielleicht nicht so gut, wie es sein könnte, das glaube ich auch schon. Aber trotzdem, dass man sich ein bisschen überlegt, was heißt es, Christ zu werden, das habe ich jetzt versucht zu sagen. Paulus sagt dreimal, ich weiß. Er sagt einmal, ich weiß, an wen ich glaube. Davon war er fest überzeugt. Sagt er, indem er an Timotheus schreibt. Er sagt im Römerbrief, ich weiß, dass alle Dinge zum Besten dienen. Verstand er nicht? Er hat dreimal gebetet, Herr, heile mich. Aber der Herr sagt, nein, meine Gnade genügt. Also er wusste auch nicht immer. Nur sagt er, er wusste, dass es alles zum Besten dient. Und wo man auch nicht Bescheid weiß, das darf man sagen, nicht wenn man es versteht. Und da sagt er später, ich weiß, in 2. Korinther 5, wenn er dieses irdische Zelt zur Seite legt, dann hat er einen Bau von Gott. Also er hat diese Worte gebraucht. Ich weiß diese Dinge. Und deshalb darf man auch wissen, ich möchte euch jetzt ermutigen, wenn nicht jetzt schon, wenn du jetzt noch keinen Vers hast, auf den du stehst, dann möchte ich dich bitten, dass du nicht zufrieden seist, bis du irgendwo einen Vers findest. So dass wenn ich dich jetzt fragen sollte, wenn du Montag weggehst, du bist ein Gotteskind. Worauf stehst du? Warum sagst du, du bist ein Gotteskind? Was würde deine Antwort sein? Da sage ich dir jetzt schon, ich wäre nur zufrieden, wenn du es etwa so anfangen würdest. Es steht geschrieben. Warum sage ich das? In 1. Johannes 5, Vers 13 steht geschrieben, solches habe ich euch geschrieben, warum? Auf dass ihr wisset, dass ihr Gotteskinder seid. Dass ihr wisset. Und deshalb muss das von der Schrift her kommen. Nicht indem du sagst, ich hatte mal eine Aussprache oder ich hatte mal eine Erfahrung oder ich habe mal ein Gefühl gehabt. Das ist zu unzuverlässig. Aber wenn du sagst, es steht geschrieben, oder ist hier Jesus so ein wunderbares Vorbild? als der Satan kam, dann hat er gesagt, er steht geschrieben und hat sogar einen Vers aus 5. Mose zitiert. Er zitierte die Schrift. Er sagt nicht, Satan, horch mal, ich bin Jesus. Nein, er hat sich hinter der Schrift versteckt, kann man wohl sagen. Es steht geschrieben. Und deshalb meine ich, ist das so wichtig, wenn du mich jetzt fragst, sage es schon einmal, aber ich sage es nochmal, zu der Zeit wurde mir das so wichtig, wo Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Da stehe ich heute noch drauf. Schon fast 60 Jahre her. So steht geschrieben. Und das ist so wichtig. Viele zweifeln, weil sie nicht sagen können, auf diesen Vers stehe ich. So steht geschrieben. Und das ist so wichtig. Das Zweite, was wir heute Abend wollen anfangen, mal sehen, wie weit wir kommen, das ist, nachdem man ein Gotteskind geworden ist, nachdem ein Christ geworden ist, dann ist nämlich die Verbindung mit dem Herrn sehr wichtig, durch das Wort. Und da möchte ich erstmal lesen aus Hebräer Kapitel 5. Denn es ist ein Wachstum. Das ist ja klar, wie ich gestern schon sagte, wenn die Geburt geschehen ist mit dem Kind, ist dann noch nicht alles schon fertig. Dann fängt erst die Arbeit an. Die Kinder brauchen dann so viel Hilfe. In Hebräer Kapitel 5 klagt der Schreiber, indem er an die Hebräer schreibt und sagt eben in Vers 12, obschon ihr derzeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch gewisse Anfangsgründe der Aussprüche Gottes lehre und seid der Milch bedürftig geworden und nicht fester Speise. Denn wir haben noch Milch genießt, denn wer noch Milch genießt, der ist unerfahren im Worte der Gerechtigkeit, denn er ist unmündig. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Wir sprachen vorher, also in Gespräche kommen da manchmal so Fragen, und dies ist keine leichte Sache, zu unterscheiden, was ist gut, was ist böse, was ist Gottes Wille, was ist nicht Gottes Wille. Hebräer 5 und das letzte Teil, was ich gelesen habe, diese feste Speise, die wird für die Gereiften, deren Sinn durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Deshalb braucht man die Schrift, um zu unterscheiden, was gut ist und was böse ist. Also, jetzt Verbindung mit dem Herrn durch Gottes Wort. Weißt du, was ich feststelle? Wie weit ich das jetzt sagen darf, aber wie ihr wisst, reise ich sehr viel, bin in viele Gemeinden, in viele Gruppen, und ich würde sagen, das größte Problem ist, und bei mir ist das wahrscheinlich der größte Kampf, man liest nicht genug in der Bibel. Wir brauchen die Nahrung. Und das ist so schwierig, nicht? Man liest alles andere. Ich sage manchmal so ein bisschen herausfordernd zu den Frauen, könnte man auch zu den Männern sagen, du weißt jetzt, deine Frau oder dein Mann kommt nach Hause. Es ist 17:45, um 6 Uhr wollt ihr essen. Und dann weißt du, der Mann wird sich in deinem Stuhl setzen. Du weißt schon, in welchem Stuhl er sitzen wird. Und dann liest du mal die Bibel auf der rechten Seite und die Zeitung auf der linken Seite. Dann guck mal, was er nehmen wird. Probier das mal, ja? Brauchst gar nicht mal, du weißt schon, ja? Du weißt auch schon, als Mann, was du nehmen wirst. 15 Minuten, ach, die Zeitung. Ja, aber die Zeitung ist morgen schon alt. Und die Zeitung liegt sowieso, nicht? Oder übertreibt, oder was nicht? Man sagt, man braucht sie nur ein bisschen schief zu halten, dann fließt das Blut schon raus, nicht? Das liest man so, nicht? Es ist wirklich traurig. Und man nimmt Zeit. Wenn er jetzt aber will, jetzt probiert das mal aus. Wenn jetzt der Mann sagt, ich will die Bibel nehmen, dann muss er fast so tun. Ja, die Bibel will ich nehmen, weißt du? Jetzt bildlich gesprochen. Die Zeitung, kein Problem, ja, lese ich hier so, alles geht gut, nicht? Will ich die Bibel nehmen, dann ist das schon eine richtige Überwindung. Und wenn man die Bibel genommen hat, dann, ach, dann klingelt das Telefon. Sonst wäre kein Problem gewesen, aber jetzt klingelt das Telefon. Oder die Kinder, die sonst ruhig spielten, fangen sich an zu zanken, oder die weinen, oder muss die Mutter gehen. Weißt du, jetzt nur ein Beispiel, hoffentlich versteht mich richtig, nicht? Aber sehr oft, ihr braucht der Teufel etwas, da kann ich eine Geschichte erzählen von diesem, wie oft der Teufel sowas gebraucht, um irgendwie, den Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Jetzt will ich lesen. Oh nein, ich muss jetzt noch schnell den anrufen, den Brief soll ich noch schreiben, das eilt alles so.
Und wenn das nicht alles ist, dann fängt das Leben, ach Mensch, ich war aber noch nie so müde. Da schläft man schon ein, nicht? Erst das übertrieben. Was meint ihr? Probiert es mal. Hätte ich die Zeitung genommen, geht gut. Kein Telefon, die Kinder spielen weiter, bin klar, ich bin wach, alles geht gut, nicht? Aber nimmt man die Bibel. Das ist immer diese ganze Mächte der Finsternis, machen sich auf. Und wenn du dich von der Bibel halten kannst, meine Geschwister, seid nicht zufrieden nur mit einem Losungswort. Die Losung ist in Ordnung, aber wenn die Bibel ersetzt, dann ist etwas nicht in Ordnung. Das darf nicht die Bibel ersetzen. Kannst du dich vorstellen, wie lange es dauern würde, die ganze Bibel durchzulesen, wenn man nur ein Vers in der Losung liest, Tag für Tag. Wie viele Jahre würde man gebrauchen? Man kommt sowieso nicht, es ist sowieso nicht fortlaufen. Mal hier ein Vers, da ein Vers. Nein, nehmt euch Zeit. Ich bin so kindlich in meinem Glauben, dass ich sogar glaube, dass es Gott gewollt war, dass das zweite Kapitel, Kapitel 1 folgt. Das dritte Kapitel, Kapitel 2 folgt. Ich meine, das wurde so geschrieben. Vom Heiligen Geist getrieben. Und deshalb meine ich, ist das gar nicht falsch, dass man anfängt zu lesen. Bei Kapitel 1 liest man fortlaufend weiter. Ich sage nochmal, das ist so wichtig, dass man Zeit nimmt für die Bibel. Petrus sagt in 1. Petrus 2, Vers 2, nachdem wir geboren sind als Gotteskinder, seid begierig nach den lauten Milch des Wortes. Also, die Speise fehlt und ist so sehr, sehr notwendig. Ich schlage Hesekiel, auch im Alten Testament auf, das ist manchmal gut. Hesekiel Kapitel 2. Es geht um das Wort und dass wir das Wort notwendig haben, um zu wachsen. Und lass mich auch nochmal sagen, meine Lieben, wenn ihr mal die Zeit nehmen würdet im Neuen Testament und jedes Mal, wenn das Alte Testament zitiert wird, in dem Rahmen schreiben würdet, AT, du würdest staunen, wie oft das Alte Testament zitiert wird. Also es ist nicht ungültig. Es ist noch gültig. In Hesekiel 2, da lese ich mal von Vers 8 so, du Menschenkind, höre, was ich dir sage. Sei nicht widerspenstig wie das widerspenstige Haus. Tue deinen Mund auf und iss, was ich dir gebe. Da schaute ich und siehe, eine Hand war gegen mich ausgestreckt und siehe, sie hielt eine Buchrolle. Und er breitete sie vor mir aus und sie war vorn und hinten beschrieben. Und es waren darauf geschriebene Klagen, Seufzer und Wehe. Und er sprach zu mir, Menschensohn, iss. Das Kapitel 3, Vers 1, Hesekiel. Iss, was du hier vorfindest. Iss diese Rolle und gehe hin, rede zum Haus Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir jene Rolle zu essen. Und er sprach zu mir, speise deinen Leib und fülle deine Eingeweide mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Da aß ich und es war in meinem Munde so süß wie Honig. Da sprach er zu mir, Menschensohn, geh hin zum Hause Israel und rede mit meinen Worten zu ihnen. Jeremia, das habe ich schon mal zitiert, sagte nämlich, dein Wort war meine Speise. Wir haben hier eine Aufforderung, das Wort zu essen und dann soll man reden. In Josua 1, Vers 9, das ist auch so ein schöner Vers, den kann ich euch nur noch mal empfehlen. Das wäre keine schlechte Idee. Lernt die auswendig bis morgen früh, nicht? Josua 1, Vers 9. Vielleicht mal eine gute Übung. Wenn ihr nicht schlafen könnt nachts, dann sagt diesen Vers und sagt ihn euch untereinander. Soll ich sagen 8 und 9, vielleicht beides. Das wäre besser. Josua 1, ich gebe euch bis morgen Abend. Josua 1, 8 und 9. Versucht mal, wie es geht, ob das nach oben noch so möglich ist, dass ihr noch auswendig lernen könnt. Es ist hier so gesagt, dieses Gesetzbuch soll nicht von deinem Munde weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, auf dass du Acht gebest zu tun nach allem, was darin geschrieben steht. Denn auch da wird dir dein Weg gelingen und dann wirst du weislich handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und fest sein solltest? Also vielleicht, lass es nur bis Acht. Ich brauche nur Acht zu lernen. Ich werde gnädig sein. 1 Vers 8. Und was sagt es hier? Wenn du dich danach richtest, Tag und Nacht, haben wir keine Zeit, um über anderes nachzudenken, denn was sollte Josua tun? Josua sollte das Volk nach Kanaan führen, durch den Jordan. Man hätte gesagt, Josua, jetzt müsstest du einen Kursus machen, wie man überhaupt einen Krieg führt, wie man die Soldaten einteilt. Hätte man denken sollen, nicht? Jetzt sagt Gott zu ihm, nimm Zeit,
forsche Tag und Nacht in diesem Gesetzbuch. Und wenn du das tust, dann wird es dir gelingen, in allem, was du tust. Wenn du das tust, wirst du besser kochen können. Wenn du es tust, wirst du ein besserer Geschäftsmann sein. Wenn du es tust, wirst du eine bessere Mutter sein, ein besserer Vater. Es wird dir gelingen, in allem, was du tust, wenn du Zeit nimmst, Tag und Nacht nachzusinnen, was steht hier wohl geschrieben. Du sagst, es ist unmöglich, ne? Probier es mal. Es könnte sein, dass es besser geht, wie du dich das vorstellst. Also es geht darum, dass man sich Zeit nimmt für das Wort Gottes. In Markus 12, Vers 24, war, als die Sadduzäer mit Jesus sprachen, wir nur auf diesen Vers hinweisen, dann sagt Jesus zu ihnen, das war seine Antwort, Markus 12, Vers 24, irret ihr nicht darum, weil ihr weder die Schrift kennet, noch die Kraft Gottes. Warum? Sie kannten die Schrift nicht, und deshalb haben sie sich geirrt. Die Bibel sagt uns, dass in den letzten Tagen werden viele, viele falsche Lehrer kommen, Irrlehrer. Das hat sogar in Matthäus 24, wo er über zukünftige Dinge spricht, dreimal. Einmal, es werden falsche Lehrer kommen, es werden falsche Propheten kommen, es werden falsche Christi kommen. Und nach jedes Mal, wo er das sagt, sagt er, und sie werden viele verführen. Und da sagt in 2. Petrus 2 das Gleiche. In 1. Timotheus werden wir gewarnt, dass in den letzten Tagen werden viele, viele falsche Lehrer kommen. Und die sind da. Das wisst ihr so gut wie ich auch. Und sie werden viele verführen. Nur dann, wenn sie feststehen auf das Wort, dann kann er sie nicht verführen. Ich hörte mal, ich weiß nicht, das ist so lange her schon, ob das überhaupt geschehen ist, aber ich nehme es an. Hier in der Schweiz kamen Jehovas Zeuge zu einer Tür, und da war eine Mutter und eine Tochter. Und da haben die gesagt zu diesen Jehovas Zeugen, wir wissen selbst gar nicht mal, was wir glauben. Gib uns 2 Wochen. In 2 Wochen könnt ihr wiederkommen, und dann werden wir euch sagen, ob wir Interesse haben an eurer Lehre oder nicht. Dann haben sie in den 2 Wochen mal die Bibel genommen und sich angefangen zu lesen, haben sich beide bekehrt. Und als dann die Jehovas Zeugen kamen 2 Wochen später, sagten sie, wir brauchen euch nicht. Wir wissen jetzt, was wir glauben. Weißt du, das ist so wichtig. Viele wissen es nicht, weil sie nicht Zeit nehmen zu lesen. Und ich weiß, meine Lieben, auch das ist ein Kampf. Wenn man Kinder hat, ihr Mütter, ich weiß, das ist gar nicht so einfach. Aber irgendwie, Gott kann und wird etwas Zeit geben, wenn wir bereit sind, irgendwie mal uns führen zu lassen. Ich glaube es. Denn wer von euch würde nicht sagen, ich habe so viel zu tun, es gibt immer so viel zu tun. Aber vielleicht könnte man doch ein bisschen früher aufstehen oder später irgendwann. Wir haben ja für alles Zeit, was wir für wichtig halten, nicht? Sogar 4-mal essen. Immer Zeit, nicht? Irgendwie geht das immer. Und deshalb, wir haben Zeit für das, was uns wichtig scheint zu sein. Und deshalb müsste man vielleicht überlegen, vielleicht könnten wir doch irgendetwas machen, dass wir doch Zeit nehmen könnten. Durch die Verbindung werden wir, ja, gerade an, ich weiß nicht, ihr Prediger hier, der Prediger klagte eines Morgens an der Frühstückessen und sagte, er konnte nicht schlafen. Er hatte probiert zu beten, hatte probiert, Bibelverse auswendig zu lernen und konnte nicht, konnte trotzdem nicht schlafen. Er sagte sein junger Vati, du hättest ja auch mal deine eigene Predigt bringen können. Andere können schlafen, wenn du predigst. Hätte vielleicht auch schlafen können, nicht? Naja, also genug von dem. Die Verbindung. Die Bibel sagt, dass Gottes Kinder mit Gott verbunden sind oder mit Jesus. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. In 1. Korinther 12, jetzt muss ich das nur andeuten, ich kann es nicht auslesen. Aber das ist, er das Haupt, wir die Glieder. Das ist die Verbindung. Ein Glied kann nichts tun, wenn es nicht verbunden ist mit dem Haupt. Und das ist auch interessant, nicht? Wenn ich meine Hände bewege, ich meine nur mal so denke, wenn ich manchmal so Leute hören, die Klavier spielen oder was. Irgendwie hier, und es geht es da bis in den Finger herein, ganz merkwürdig, was da geschieht, dass man es tun kann. Aber um die Finger zu bewegen, muss es durch den Arm gehen, andere Glieder auch noch, die eine Rolle spielen. Das ist das Bild in der Gemeinde, dass wir als Glieder vom Haupt her betätigt werden. Und die Befehle kommen von hier. Weißt du, jetzt sind wir Glieder. Ich denke manchmal so, wir sind ja so dumm manchmal als Glieder in der Gemeinde. Wenn ich jetzt diesen einen Nagel nehme in diese Hand, und hier habe ich den Hammer, dann passe ich sehr auf, dass ich einen richtigen Nagel treffe, nicht? Bin ich vorsichtig. Dann sagt nicht dieser Arm, ach, jetzt kann ich mir eins auf den Arm knallen.
so tun das meine Gemeinde nicht. Anstatt dass wir aufpassen, das Auge passt auf, diese Hand passt auf, wir sind manchmal so. Und als Glieder, oh meine Lieben, ich muss mich selber auch da beugen. Ich habe es auch getan. Das soll nicht so sein. Wir sind Glieder an einem Leib. Wir müssten irgendwie lernen, miteinander auszukommen. Und das ist so wichtig. Wir müssen vom Haupt her gesteuert werden. Wir Glieder sorgen für einander. Wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Körper. Du brauchst nur den Finger in die Tür zu klemmen, der ganze Körper wird krank, nicht? Irgendwie. So ist das die Verbindung Haupt und Glieder. Von Gott geschaffen. Die Glieder sorgen füreinander. Ich habe hier noch mehr, das werde ich euch nicht sagen heute Abend. Nächste Freizeit. Der zweite Punkt. Der Weinstock und die Reben. Das ist auch ein Bild, nicht? Wo findet man das? Oh, mal sehen. Wo findet man das? Weinstock und Reben. Oh, siehst du. Johannes 15. Sind die alle bei euch in der Schule gewesen? Das ist gut. Johannes 15. Da spricht Jesus. Und Jesus sagt eben, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Also, wo sieht man Frucht am Weinstock? An die Reben, nicht am Stock. Hier, das Bild könnte man ein bisschen ausmalen. Aber da ist die Verbindung notwendig. Wenn die Reben nicht im Weinstock sind, werden sie keine Reben, keine Trauben tragen. Da ist die Verbindung. Vielleicht soll ich sagen, das ist so. Und man könnte wahrscheinlich, ich habe mit Weingärten nichts zu tun gehabt. Ich habe schon ein paar Mal gesehen. Ich habe auch schon gesehen, wie man so manches abschneidet. Ich denke, Mensch, das wird ja nie wieder wachsen, nicht, wenn sie da richtig anfangen, da, also die zu beschneiden. Wie sagt man wieder, ja, die beschnitten werden. In jedem Fall, wahrscheinlich würdest du sehr schwer können feststellen, die Rebe geht so weit und der Weinstock fängt da an. Oder kann man das genau feststellen? Die sind so verwachsen, nicht, dass man gar nicht sagen kann, so weit geht der Weinstock und so weit geht die Rebe. So ist die Verbindung, so sollte es sein mit uns und Jesus Christus. Er der Weinstock und wir sind die Reben. Und es sei denn, dass wir an dem Weinstock bleiben, können wir nicht Frucht bringen. Ein sehr gutes Wort in Jeremia, wieder in das Alte Testament. Jeremia Kapitel 17. Das Wort gefällt mir immer so gut. Jeremia 17. Da spricht es von dem Baum, gepflanzt in der Wüste oder am Wasser. Vers 7. Jeremia 17, 7. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln zu den Bächen ausstreckt. Er fürchtet die Hitze nicht, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Also die Frucht wächst an die Rebe. Und wenn man an der Rebe festbleibt, verwurzelt, dann kann er Frucht bringen. Eine Rebe muss nämlich, erst muss der Baum gepflanzt werden, dann muss es beschnitten werden und es muss gepflegt werden. Wiederum verschiedene Schriftstellen, die ich heute Abend nicht geben werde. Wird zu spät. Das dritte, die Bibel braucht dieses Beispiel, wie der Baumeister und die Steine. In 1. Petrus haben wir dieses Bild. Ich denke, da kann man sprechen von Tragfähigkeit. Von Haupt und Glieder Beweglichkeit. Die Glieder müssen sich bewegen können. Weinstock und Reben, Fruchtbarkeit. Frucht bringen. Der Baumeister und die Steine spricht von Tragfähigkeit. Ein Stein liegt auf den anderen. 1. Petrus, Kapitel 2. Da spricht Petrus davon. Und sagt eben so, dass wir sind lebendige Steine. So lasst auch ihr euch nun aufbauen als lebendige Steine zum geistlichen Hause, zum geistlichen Priestertum, um geistliche Opfer zu opfern, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Also, wir haben hier Steine. Das ist für mich auch immer, wenn ich das Wort mal gebrochen kann, dass ich weiß, dass wir einmal errettet sind. Jetzt kommt ein ketzerisches Wort. Wenn man einmal errettet sind, dann bleiben wir ewig errettet. Wenn Jesus sagt, ich gebe euch das ewige Leben, dann heißt es nicht ein Leben von 2, 3 Monate, solange du dich benimmst. Ewig. Wie lange ist ewig? Ewig ist ewig. Und wie ich gestern schon sagte, ich glaube nicht, dass er unseren Namen einträgt und dann wieder ausradiert. Kannst du dir das vorstellen? Haben wir hier solche, die da bauen, Stein, Maurer,
die da ein bisschen so Erfahrung haben, mit, ja? Ich denke mal, jetzt baust du ein Haus, hast gerade die Wand dargestellt und kommst am nächsten Tag und hast ein Loch in der Wand. Der eine Stein hat sich frei gemacht, nicht? Ist abgewandert. Und dann tust du wieder einen Stein rein und morgen kommst du, ist ein anderes Loch. Ja, hat sich ein anderer Stein. Was soll ich damit sagen? Wir sind Steine am Bau. Ich denke, wenn ich sage, Glieder am Leib, wenn ich aufstehe morgens, gucke ich gar nicht, ob alle Glieder mitkommen, die im Bett geblieben sind. Ich nehme das an, die kommen mit, nicht? Wird nur geschehen, wenn man eine Prothese hätte. Da könnte es schon mal geschehen, nicht? Aber sonst die Glieder, die bleiben da. Ich zähle nicht meine Finger. Habe ich heute noch 4 Finger? Nein, einer bin ich nicht. Nein, Glieder am Leib. Warum sage ich das? Weißt du, es ist etwas ganz Wunderbares zu wissen. Wenn Gott etwas tut, dann ist das gründlich. Wenn wir seine Kinder geworden sind, dann sind wir seine Kinder. Oh ja, ich weiß, Leute sagen dann, ach, das ist ein Ruhekissen, kann man tun, was man will. Wenn man den Herrn Jesus lieb hat, dann wird man versuchen, das zu tun, was ihm gefällt. Wenn das nicht so ist, dann kann ich mich richtig fragen, bin ich überhaupt sein Kind? Aber wir sind Steine in einem Bau und deshalb ist eins abhängig vom anderen. Ich weiß sehr wenig. Ich habe zu Hause gebaut, aber nur mit Holz, nie mit Steinen. Als wir zu der Zeit vor vielen Jahren in Seeheim waren, dann haben wir da eine Mauer bauen lassen. Dann holten wir Steine. Und da waren da Steine von aller verschiedenen Größen und aller verschiedenen Formen. Und dieser Mann konnte die Steine alle gebrauchen. Ich sagte, weißt du, wenn ich hätte da mauern sollen, wenn die Steine alle wären Quadrat gewesen, hätte ich vielleicht einigermaßen eine Mauer bauen können. Aber diese viele krumme Steine. Und da dachte ich so, weißt du, Jesus, jetzt muss ich vorsehen, da habe ich nicht vorher richtig den Satz durchgedacht, Jesus wurde verworfen bei den Bauleuten. Weißt du? So ungeschickt war Jesus in ihren Augen. Jetzt ist aber jeder Stein brauchbar für den Bau. Gott kann jeden Stein gebrauchen. Egal wie krumm, schief wir sind, das ist irgendein Loch. Hinkt das Beispiel? Geht das? Kommt er mit? Oder ist das auch schief, das Beispiel? Oder krumm wie auf die Steine? Was ich jetzt dachte, war, was man nennt eine Trockenmauer, nicht? Wo man verschiedene Steine nimmt, von verschiedener Größe, von verschiedenen Formen und so weiter, nicht? Und das ist, wo ich dann starte und dachte, Mensch, wenn er damit kann bauen, all diese Steine. Und dann dachte ich an, wie viele krumme Steine der Herr hat, womit er sein Haus baut, nicht? Sondern wie du bist, wie ich bin. Und trotzdem kann er ein Bau, das ist ja der gesagt, lebendige Steine, das ist auch noch was, nicht? Wenn es tote Steine wären, aber lebendige Steine. Und damit baut er. Der Baumeister kann solche, wie wir sind, gebrauchen. Also, damit auch Schluss, der nächste Punkt. Es ist auch das Beispiel. Worüber spreche ich? Wisst ihr noch, was ich hier versuche, euch zu sagen? Richtig, Dankeschön, du bist meine Hilfe. Die Verbindung, das hatte ich gesagt, nicht? Haupt und Glieder, Weinstock und Rebe, Bau und Steine. Oder Baumeister, weiß nicht noch, wahrscheinlich Bau und Steine. Jetzt Hirte und Schafe. Der Herr vergleicht uns mit Schafe. Ist das ein Kompliment? Habt ihr mit Schafe was zu tun? Man sieht die hier, ja? Ich weiß gar nicht. Aber ich denke, dass wir hatten Schafe. Und ich war nie besonders begeistert. Das sind dumme Tiere. Und der Herr ist mit anders. Ich denke, ein Mann. Ich muss euch ein bisschen auflockern. Der wollte seine Katze loswerden. Und dann nahm er die Katze 10 Kilometer im Bad und ließ sie gehen. Und als er nach Hause kam, war die Katze da. Nahm er sie 15 Kilometer im Wald und als er nach Hause kam, war die Katze da. Er nahm sie 20 Kilometer im Wald und wenn es nicht für die Katze gewesen wäre, hätte er den Weg nicht nach Hause gefunden. Das kann man aber nicht sagen von einem Schaf. Wenn ein Schaf nur über den Berg geht, findet nicht mehr den Weg zurück. So dumm sind die Schafe. Die haben keinen Orientierungssinn. So scheint es wenigstens. So wurde uns. So haben wir es erfahren. Ich denke, deshalb ist es heute, wenn man so sagt, ab hier vielleicht, weil so viele Schafe sind, hätte man vielleicht keinen Eindruck, was Hirte wohl zu tun haben. Wenn man in einer Großstadt ist, nicht? Jetzt bin ich in Stuttgart und dann lese ich, der Herr ist mein Hirte. Ja, der Mann weiß so wenig von einem Hirte. Da wäre es vielleicht besser, man würde schreiben, der Herr ist mein Busfahrer. Das würde ich schon eher verstehen, nicht? Weil Hirte, das ist nur für bestimmte Leute. Nur das ist dann auch so, der Man war betrunken und kam in den Doppeldeckerbus, meistens mit 2 Etagen. Es war unser Fall, da sagte der Schaffner, geh oben, das ist mehr Raum. Dann ging er nach oben und kam bald wieder runter. Da sagte der Schaffner, warum kommst du runter? Oder oben ist kein Fahrer. Man will einen Führer haben. Man will jemanden haben, der einem leitet, ein Hirte. Weißt du? Und das ist, was die Bibel sagt. Er ist der Hirte und wir sind die Schafe. Naja, das, ich denke jetzt, da wollte ich noch eine Geschichte erzählen. Tue ich morgen. Aber das ist ein interessanter Vergleich mit uns. Ich könnte nur noch sagen, die Verbindung ist wie mit Vater und Kinder. Geht schon der Vater mit seinen Kindern. Nicht? Die Verbindung. Schön, wenn der Vater ist. Aber das ist, er ist der Vater, der richtige himmlische Vater, und wir sind die Kinder. Das ist die Verbindung. Die Kinder brauchen den Vater. Ganz klar und biblisch. Also die Verbindung. Er sorgt für uns. Und dann nochmal der Gedanke, wie zwischen Braut und Bräutigam. Spricht von Verbindung. Und da würde ich gerne in Offenbarung 19, aufschreiben 19, besonders in den Versen 7 und 8, wo es spricht von dem Bräutigam und die Braut, die ihre schöne Kleider angezogen hat. Das sind so die Verbindungen, die so wichtig sind. Vielleicht nur noch zum Schluss der Gedanke oder die Frage, was hindert die Verbindung? In Johannes, 1. Johannes 2, Vers 15 sagt das weltliche Lüste. Habt nicht lieb der Welt. Man möchte, ich möchte auch so gerne. Es freut mich, wenn Leute Gutes über mich sagen. Aber die Gefahr ist sehr groß. Wenn man nur noch darauf ist, dass alle Menschen über einen gut sprechen sollen. Wenn ich nur dann denke, wie haben sie Jesus behandelt? Wer hat ihn mal gelobt? Wer hat ihm mal gedankt? Die waren immer auf seine, versuchten ihn immer irgendwie in eine Falle zu bringen, bis sie schließlich ihm ans Kreuz nagelte. Er war der einsamste Mensch, der je gelebt hat. Das braucht man nur mal zu lesen, nicht? Er wurde gehasst. Am Kreuz waren nicht mal die Leute da, die er geheilt hatte, die er zu essen gegeben hatte, seine Jünger, die verließen ihn alle. Er war einsam, ein Mann, der nie Schlechtes getan hat. Und deshalb kann es schon mal sein, dass du sehr einsam wo bist. Deshalb, weil du versuchst, den Weg gerade zu gehen. Das sind manchmal Hindernisse, wenn man zu sehr auf andere schaut. Und wer von uns ist frei davon? Wir möchten auch gerne ankommen, irgendwo nicht. Aber es ist eine Gefahr, dass wir mehr auf Menschen schauen, wie auf Jesus Christus selber. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns hast die Gemütlichkeit gegeben, hier zu sein. Dass wir dürfen dein Wort lesen. Dass wir dürfen darüber nachdenken. Und Herr, wir haben gar nicht alle Antworten. Wir verstehen so wenig, ich muss das ehrlich zugeben, so wenig. Aber du selber hast gesagt, so hoch wie der Himmel ist über die Erde, so viel höher sind deine Gedanken und deine Wege wie unsere Gedanken und unsere Wege. Wie könnten wir das je verstehen? Und doch hast du uns Dinge gesagt, die wir verstehen können, und du erwartest, dass wir uns danach richten sollen. Und ich bitte, Herr, dass uns das gelingt. Bitte, dass du uns hilfst, dass wir die Zeit richtig auskaufen zur Ehre deines Namens. Amen.